Liebe Schwester, lasst uns den Text lesen aus Johannes Kapitel 8 von Vers 31. Ihr habt schon das Thema gehört. Dein Glaube auf dem Prüfstand, bist du ein echtes, wahres Kind Gottes. Wir lesen von Vers 31 bis 47. Da sprach Jesus zu den Jüngern, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er ist es nämlich, dass Jesus sich ihnen nicht anvertraut, weil er sie kannte. Er kannte ihr Herz, er sah, was in ihrem Innersten wirklich war. So lesen wir in Kapitel 2, in den Versen 24 und 25. Denn er wusste selbst, was im Menschen war. An dieser Stelle haben wir Menschen ohne rettenden Glauben. Was ist zu Nikodemus zu sagen in Kapitel 3? Er glaubt zwar, dass Jesus von Gott gesandt ist, doch bei ihm ist dieser rettende Glaube noch nicht so richtig zu erkennen. Nikodemus hat viele Fragen. Jesus sagt zu ihm, was? Du als Lehrer Israels, verstehst das nicht? Und er bekennt sich noch nicht öffentlich zu Jesus. In Johannes 6 sehen wir, dass Jesus über das Brot des Lebens spricht. Für viele ist seine Rede unverständlich und hart. Und diese Worte der Predigt erzeugen eine Trennung in der Zuhörerschaft. Die einen bleiben bei Jesus, die anderen sagen, das kann ich mir nicht anhören. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Steht in Johannes 6, Vers 66. Und sie gingen nicht mehr mit ihm. Viele Menschen verlassen Jesus, weil sie nicht verstehen, was Jesus sagt. Das lehnen sie ab. Sie schenken seinen Worten keinen Glauben, weil sie es nicht können und nicht wollen. Aber hier in Johannes 8, 31 heißt es, dass Jesus zu den Juden spricht, die an ihn glaubten. Waren das denn jetzt endlich mal echte Gläubige? Waren das echte Gläubige? In Vers 44, da greife ich ein bisschen voraus, sehen wir, dass Jesus ihnen eine klare Antwort gibt. Vers 44, sehr hart und sehr klar, ihr habt den Teufel zum Vater. Wie ist es möglich, dass Menschen, die in Vers 31 als Gläubige bezeichnet werden, die an Jesus glauben, von ihm in Vers 44, ein paar Verse weiter, schon als Kinder des Teufels bezeichnet werden? Die Bibel zeigt immer wieder, dass es einen falschen und echten und unechten Glauben gibt. Denn viele, die Jesus nachfolgen, sind Fans, Follower, aber keine wahren Jünger. Diese Menschen wurden angezogen von diesen spektakulären Wundern, die Jesus getan hat. Es gab bei ihm immer wieder was zu essen. Aber irgendwann, wenn es ums Eingemachte geht, um die Predigt, um den Kern, wofür Jesus gekommen ist, dann gehen sie weg. Die Botschaft war ihnen zu extrem. In Matthäus 13 spricht Jesus über die verschiedenen Ackerböden. Wir kennen dieses Gleichnis. Und da heißt es in Matthäus 13, in den Versen 20 bis 22, auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. erstmal die Begeisterung. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät ist es aber bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Wir sehen, dass es hier Menschen gibt, die oberflächlich glauben. Und ihr Glaube ist nicht beständig. Sobald diese Menschen in Bedrängnis kommen oder Verfolgung, sagen sie sich von Christus ab. Andere, da haben wir auch die Parallelstellen, verstricken sich in profanen, weltlichen Sorgen. Sie lieben den Reichtum. Sie leben ihre Vergnügungssucht aus, sodass ihr Glaube abstirbt und nicht bestehen kann, weil er keine Wurzel hat. Lukas sagt nämlich in Lukas 8,13 auch zu diesem Gleichnis, die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Und hier sagt Jesus, sie glauben nur eine Zeit lang. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Es kommt also irgendwann bei jedem zu diesem Punkt, wo sich der Glaube offenbart. Er wird sichtbar, wie er wirklich ist, ungeschminkt. Manche Menschen glauben nur eine Zeit lang, wie es hier heißt, solange es Vorteile mit sich bringt, solange man die Vorzüge genießen kann. Doch in der Stunde der Bedrängnis laufen sie weg, wie wir es gehört haben in Johannes 6, Vers 66. Und der Apostel Johannes erkannte dieses Problem. Er schreibt in seinem Brief, im ersten Brief Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Diese Scheidung, diese Trennung ist notwendig. Sie ist schmerzhaft, aber sie ist notwendig und wichtig. Und für uns ist es auch wichtig, dass wir wissen, wie es um uns bestellt ist. Es gibt also Menschen, die nicht wirklich glauben. Gott stellt den Gläubigen auf die Probe, auch dich und mich. Der echte Glaube kommt zum Vorschein, genauso wie der unechte. Uns ist aber gesagt in Hebräer 10, Vers 38 und 39, der Gerechte wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben, zur Errettung der Seele. Wir gehören nicht dazu. Unmittelbar davor, in Vers 35 heißt es, standhaftes Ausharren tut euch Not. Es gibt sie, die wahren Gläubigen. Und diese Gläubigen, sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie dranbleiben, dass sie siegreich sind, bis zum Ende durchhalten. Und es gibt solche, die abweichen, zurückweichen. Nun haben wir in den ersten 7 Kapiteln des Johannesevangeliums die unterschiedlichsten Personen kennengelernt. Bisher hatte Jesus zwar einiges gesagt, aber es noch nicht so auf den Punkt gebracht, was wahren, echten Glauben ausmacht. Nicht in dieser Deutlichkeit. Das hat auch Georg schon in der Anmoderation schon angedeutet. Und hier ist der erste Punkt für die heutige Predigt. Der echte Glaube zeigt sich im anhaltenden, beständigen Gehorsam gegenüber Gott. Hier heißt es in Vers 31, da sprach Jesus zu den Jüngern, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das entsprechende griechische Wort für bleiben meint zum einen darunter bleiben. Ein echter Jünger unterordnet sich dem Wort Gottes. Er bleibt darunter. Er lässt sich vom Wort Gottes leiten und lenken. Vielleicht können wir in diesem Zusammenhang an das Joch denken, wie ein Tier, das eingespannt wird. Es geht dahin, wohin es gelenkt wird. Also ein echter Gläubiger unterordnet sich der Autorität des Wortes Gottes. Zum anderen bedeutet das Bleiben aber auch, dass man das Wort Gottes behält, an ihm festhält. Dadurch, dass man es festhält, entfaltet es seine richtige, seine langanhaltende Wirkung. Wer wahrhaft glaubt, der hält am Wort Gottes fest. Er ernährt sich von diesem Wort. Der hört auf dieses Wort und er gehorcht diesem Wort. Der wirklich wahrhaft Glaubende strebt danach, das Wort Gottes auch besser zu verstehen. Er forscht, er vertieft sich in das Wort. Und das nennt man im Wort verharren und dranbleiben. Wir sehen also, dass das Wort Gottes sozusagen wie ein Ort ist, in dem ein Christ ruht. Ein Kraftpol, ein Ruheort, ein Ort, der für den Christen seine Heimat ist. Im Wort bleiben bedeutet, liebe Geschwister, anders formuliert, praktisch den Gehorsam auszuleben. Im Wort bleiben, Jünger Jesu zu sein, bedeutet gelebter, praktizierter Gehorsam. Und das steht konträr, diametral, genau entgegen zu dem, was die Welt lehrt. Verwirkliche dich selbst. Tu, was dir gut tut. Bleib so, wie du bist. Auch so ein dummer Spruch. Bleib so, wie du bist. Diese Selbstverwirklichung und dieser Eigenwille entspringt unserem Fleisch. Der Christ, er möchte seinen Herrn und Meister näher kennenlernen, in eine tiefere Beziehung zu ihm kommen, sich verändern lassen. Er möchte gehorsam sein. Er möchte seinem Herrn gefallen. Es reicht also nicht, das Wort Gottes einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, es zu kennen, alles zu wissen. Es reicht nicht, es bloß zu kennen, sondern der lebendige Glaube zeigt sich in diesem anhaltenden Gehorsam, im Ausleben. Das ist eine Frucht des Geistes. Nachdem einige Jünger Jesus verlassen hatten, ja, nachdem er seine Rede gehalten hatte, verlassen ihn die Jünger und sie wenden sich ab. Es genügt wirklich nicht, das Wort Gottes gerne zu hören, so wie Herodes oder wie die Volksmenge. So eine Predigt kann ja auch ganz angenehm sein, ne? Unterhaltsam sein und man hört was Neues. Sondern es muss aufgenommen werden und bewahrt werden. Es muss bewahrt werden im Herzen, es muss kultiviert werden. Lukas 8, Vers 15. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen, standhaft im Ausharren. In den Osterferien jetzt haben wir ein bisschen gegärtnert, haben einige Obstbäume gepflanzt, haben Blumen gesät und Verschiedenes gemacht. Und dann haben wir festgestellt, dass die Erde nicht so gut ist. Also da ist viel Lehm dabei, Steine und an einer Stelle hatten wir die Pflanze ganz ausgegraben, weil sie hier nicht heimisch ist und uns nicht gefällt. Und auch da stellten wir fest, dass das Regenwasser gar nicht abläuft. Da ist so viel Lehm, dass das Wasser einfach wochenlang stehen bleibt. Ja, das ist nicht dieses, was hier gemeint ist mit einem feinen und guten Herzen. Da braucht es gute Erde. Gute Erde, feine Erde, vielleicht auch Dünger und das bringt dann das Wachstum. Das ist gemeint mit einem feinen, guten Herzen. Ein Herz, das bereit ist, das Wort Gottes aufzunehmen, es zu bewahren und es auszuleben. Glauben heißt eben nicht, zum Gottesdienst zu gehen, im Gemeindehaus zu sein, sondern der lebendige Glaube zeigt sich in deinem täglichen Lebensstil. Und da muss jeder sich selbst, auch ich mich, prüfen, ob ich mich dem Wort Gottes unterordne, ob dieses Wort Gottes mein Handeln, mein Denken, mein Reden prägt und dominiert. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Wer das Licht hat, der bleibt in seinem Wort. Diese Ausdrücke sind eigentlich synonym. Und daher haben wir hier auch schon die erste Anwendung, ein erstes klares Kriterium, das uns hilft, uns selbst zu prüfen und auch die Menschen um uns herum, wenn es erforderlich ist. Ein echter Jünger bleibt im Licht und erlebt in der Wahrheit. Er bleibt und verharrt im Wort Gottes. Er bewegt es in seinem Herzen und er bewahrt es. Und es bringt Frucht hervor in einem feinen und guten Herzen. Und dann heißt es hier als Folge dessen in Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Es hat hier eine Bedeutung. Nur wer in Jesu Wort bleibt, kann die Wahrheit erkennen. Nur wer ausharrt, kommt zur Erkenntnis der Wahrheit und des Urhebers. In 1. Johannes 5, Vers 20 heißt es, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Diese Offenbarung kommt vom Vater, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Hier wird uns gesagt, dass das beständige Bleiben in Jesus und seinem Wort uns eine neue und eine tiefere Erkenntnis gibt. Damit ist gemeint, dass sich Gott uns offenbart, wer er ist, dass wir ihn noch tiefer erkennen, dass wir aber auch noch tiefer erkennen, wer wir wirklich sind. Wenn wir das Leben von Paulus studieren, da sehen wir, je älter er wird, desto mehr baut er auf die Gnade, desto größer bezeichnet er sich, dass er ein Sünder ist. Der Größte unter allen Sündern. Je älter er wird, desto mehr erkennt er, wie abhängig er von Christus ist. Das Wort Gottes zeigt uns dann auch, wie herrlich Gott seine Ziele mit uns verwirklicht und noch viel mehr. Das ist das Verständnis, das Gott uns geben möchte. Es ist die Erfüllung der Verheißung, die Jesus vor der Himmelfahrt gegeben hat. Johannes 16, 13a. Der erste Teil. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Da ist noch mehr. Wenn du am Anfang deines Glaubenslebens stehst, dann denke nicht, dass du schon alles verstanden hast. Dann stehst du am Anfang. Da ist noch viel mehr. Er wird dich in die ganze Wahrheit leiten. Und diese Wahrheit wird uns aufgeschlossen durch den Heiligen Geist in der Gemeinschaft mit Gott durch das Wort, wenn wir in ihm bleiben. Es ist eine natürliche Konsequenz, eine natürliche Folge der Gemeinschaft. Nach deiner Hochzeit kennst du deinen Ehepartner ein wenig, je nachdem, wie lange man sich schon vorher kannte. Aber nach 10 Jahren des gemeinsamen Zusammenlebens kannst du schon viel mehr über deinen Ehepartner sagen. Du kennst ihn viel tiefer. Du kennst viel mehr Facetten seiner Persönlichkeit. So ist es auch, wenn du im Wort Gottes lebst. Dann kennst du Christus noch viel mehr. Welche Wahrheiten sind denn eigentlich hier gemeint? Wir haben so von großen Konzepten gesprochen, von Wahrheit. Es sind Wahrheiten, die uns frei machen. Wenn ein Christ erkennt, dass in diesem Bereich seines Lebens da noch etwas ist, was Gott nicht gefällt, dann ist das eine Wahrheit, die uns geschenkt wird, eine Offenbarung. Und Christus möchte, dass wir diese Dinge ablegen, dass das von uns getrennt wird, dass abgeschnitten wird, was nicht zu unserer neuen Identität gehört, zu unserer neuen Kreatur. Wenn wir uns von ihm leiten lassen, wenn wir das erkennen, ihm gehorsam sind und diese Dinge ablegen, wenn wir uns ganz auf Christus ausrichten. Aber das setzt voraus, dass man diese Sehkraft hat, diese echte Sehschärfe und dass man an Urteilskraft und Erkenntnis, an geistlicher Erkenntnis dazu gewinnt. Als du Christ wurdest, bekanntest du Jesus als deinen Herrn. So hast du es gesagt. Jetzt hast du die ehrenvolle und verantwortungsvolle Aufgabe, dich diesem Herrn zu beugen und seinen Willen zu tun. Er ist der Herr. Er ist der Meister, du bist sein Diener. Die Bibel spricht sogar eigentlich davon, dass du sein Sklave bist. 2. Korinther 4, Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte, um Jesu Willen. Christus ist dein Herr, Christus ist mein Herr und wir sind Knechte. Es reicht nicht aus, ein Bekenntnis auszusprechen. Diene ihm aus Liebe, in Hingabe, in beständigem Gehorsam. Wahre Freiheit besteht nicht darin, tun und lassen zu können, was du willst, sondern das zu tun, wozu Gott dich bestimmt hat. Und es erfüllt einen lebendigen Christen, einen echten Christen mit Genugtuung, dem Vater zu gefallen, das zu tun, was seinem Willen entspricht. Deswegen habe ich auch diesen Vers heute als Leitvers gewählt, weil er das zusammenfasst, diese Aspekte. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hier werden diese Aspekte zusammengeführt, dass dieses Beständige in Jesus bleiben eine tiefere Erkenntnis schenkt. Das ist eine notwendige, eine logische Konsequenz. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wir sehen, dass Christus uns in eine tiefere, engere Beziehung mit ihm führen möchte. Er möchte uns noch mehr offenbaren. Und Christus hat das vorgelebt in seinem Beispiel im Verhältnis zum Vater. Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote festhaltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Er hat es uns vorgelebt und er möchte, dass wir ihm nacheifern. Eine ähnliche Stelle wäre 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wieder das Kriterium, wer sein Wort hält. Das große Ziel des Ganzen ist es, den Vater zu ehren. So wie der Sohn den Vater ehrte, so möchte er auch, dass wir uns unterordnen und Ehre bringen. Christus ist unser Vorbild darin. Ich komme zum zweiten Punkt der heutigen Predigt. Unechter Glaube zeigt sich im Ungehorsam und im Widerstand gegenüber Gott. Wir lesen, dass die Juden ihm entgegnen in Vers 33, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Und dann greift das Jesus auf. Jetzt zeigt sich, wie wenig diese glaubenden Juden wirklich Jesus Glauben schenken. Die geistliche Blindheit dieser Zuhörer zeigt sich, dass sie Jesus widersprechen. Sie sind mit ihm nicht einverstanden. Sie erwidern stolz, wir sind Nachkommen Abrahams. Was willst du uns schon sagen? Wir waren nie gefangen. Wir sind keine Knechte. Wieso sagst du, dass wir frei werden sollen? Sie protestieren. Wenn er von Freiheit spricht, bedeutet das ja, dass sie gefangen sind. Das schmeckt ihnen nicht. Man spürt wirklich diesen Stolz aus diesem Text raus. Auch diese Selbstsicherheit. Wir sind doch nicht irgendwer. Wir sind doch Abrahams Kinder. Die Juden waren sehr stolz auf die Abstammung von Abraham und es herrschte damals die Meinung, dass derjenige, der von Abraham abstammt, nicht verloren gehen kann. So lehrten es die Rabbiner. Rabbiner wie Rabbi Akiba lehrte, dass alle Juden Königssöhne sind, weil sie von Abraham, Isaak und Jakob abstammen. Offenbar haben sie in diesem Wortgefecht vergessen, dass sie den Römern schon seit über 100 Jahren, oder schon seit fast 100 Jahren untertänig waren. Sie standen unter der Fremdherrschaft der Römer. Zuvor waren sie unter der Herrschaft der Ägypter, der Assyrer, der Babylonier, der Griechen und der Syrer. Und jede dieser Fremdherrschaften war ja eine Folge der Sünde. Die Juden sehen nicht, dass sie innerlich durch die Sünde und äußerlich durch die Römer in Gefangenschaft gehalten werden. Sie haben sich an diesen Zustand gewöhnt und haben sich damit irgendwie abgefunden. Selbst wenn sie stolz wären auf die religiöse Unabhängigkeit, trotz dieser römischen Fremdherrschaft, sie durften ihren Glauben ausleben, hatten ihre eigenen Gerichtsbarkeiten und so weiter, sie mussten sich trotzdem dem Willen des Kaisers, des römischen Kaisers, unterordnen. Er hatte das letzte Wort. Aber vielleicht haben sie gerade deswegen, weil sie ja unter dem Druck der römischen Fremdherrschaft standen, besonders ihre Abstammung von Abraham betont. Die Zeloten, diese radikalen Juden, wollten niemandem außer Gott dienen. Zumindest sagten sie es. Und sie leiteten daraus ab, dass sie das Recht haben, sich von den Römern zu befreien. Gewaltsam. Es kam zum Aufstand gegen die Römer und dann zu einer brutalen Niederschlagung der Aufstände. Die Zeloten flohen dann zum Beispiel auf die Festung Massada in der Wüste beim Toten Meer. Der jüdische Historiker Josef Flavius, eine wichtige Quelle für uns, berichtet, dass der zelotische Kommandant Eleazar die verbliebenen Widerstandskämpfer zum Selbstmord aufrief, als der Kampf gegen die Römer aussichtslos wurde und sie kurz davor standen, diese Festung Masada einzunehmen. Und er sagte, schon lange sind wir entschlossen, weder den Römern noch sonst jemandem untertan zu sein, außer Gott. Aber hier wird nur die äußere Freiheit betont. Hier ist nicht die Rede von innerer Freiheit, Freiheit von Sünde. Jesus sprach zu den Juden in Markus 2, Vers 17, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Die Juden hier, mit denen wir es zu tun haben, sehen sich als die Überlegenen. Sie stammen von Abraham ab. Als die Starken, als die Gerechten. Sie sehen sich als die Unabhängigen und die Freien, obwohl sie gefangen sind, obwohl sie unter einer Fremdherrschaft stehen. Und da sehen wir etwas, was ganz typisch ist für einen nicht wahrhaft glaubenden Menschen. Er erkennt und er sieht seinen wahren Zustand vor Gott nicht. Er sieht nicht, wie verloren er ist. Offenbar hat diese Aussage von Jesus die Juden sehr gereizt. Er hat sie in einem empfindlichen Punkt getroffen. Aber Jesus nutzt diese Gelegenheit trotzdem, um ihnen die wahre Bedeutung von Freiheit zu zeigen, so wie Gott sie sieht. Jesus hat hier die schwere Aufgabe, die schwere, für ihn nicht vielleicht, aber es ist trotzdem eine Bürde, die er trägt, geistlich toten Menschen das eigentliche Problem aufzuzeigen. Er ist ja dafür gekommen, um zu retten und zu befreien. Und darum will ihnen Jesus auch klar machen, was eigentlich Sklaverei ist. Die Römer sind das kleinste Problem. Jesus sagt in Vers 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Amen, amen, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Dreimal verwendet Jesus diesen Ausdruck in Kapitel 8 und 25 Mal im ganzen Johannesevangelium. Und jedes Mal, wenn er das so einleitet, bedeutet das, dass jetzt etwas Wichtiges kommt, wo man besonders gut hinhören sollte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jesus geht gar nicht auf ihre Abstammung ein. Das ist zweitrangig in diesem Gespräch. Er kommt zum Wesentlichen, zum eigentlichen Kern. Und er stellt ihren Zustand vor Gott in den Vordergrund. Schaut euch an. Erkennt euren Zustand. Er spricht hier von Menschen, die regelmäßig und beständig sündigen. Und das trifft auf die Pharisäer zu, denn sie hassen ihn beständig. Ihn, der von Gott, dem Vater, gesandt wurde. Und Jesus will hier klar machen, ein Sünder kann keine echte Freiheit erleben. Einer, der beständig sündigt, kann nicht Freiheit genießen. Wer sündigt, ist gebunden. Er ist für seine Schuld verantwortlich und kann sie nicht von sich selbst aus loswerden. Er gerät immer wieder in einen Strudel von neuen Sünden. Es bleibt nicht nur bei den alten, sondern dieser Berg, er wird immer größer. Er ist mit einem Bund an den Teufel gekettet. Er ist ein Sklave. Und Jesus will klar machen, jeder, der sündigt, ist ein Sklave. Auch ein Israelit, auch ein Nachkomme Abrahams. Zum Samen Abrahams zu gehören, schützt nicht vor Gottes unendlicher Gerechtigkeit. Im ersten Johannesbrief klingt es noch drastischer. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Klipp und klar. Und das müssen die Juden erkennen, auch wenn es ihnen nicht schmeckt. Auch das müssen wir heute annehmen. Um diese Tatsache, diese Realität zu verdeutlichen, verwendet Jesus ein Bild aus dem Besitz und Erbrecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Christus vergleicht die Rechte eines Sklaven mit den Rechten eines Sohnes des Hauses. Anders als der Sohn kann der Sklave jederzeit weiterverkauft werden oder aus irgendeinem Grund auch einfach entfernt werden. Er hat nicht die gleichen Rechte wie der Sohn. Ein Knecht konnte vom Hausherrn für Jahrzehnte eingesetzt werden. Er war dann der Herr des Hauses, zum Beispiel wenn der Sohn, der Erbe, noch nicht mündig war. Doch an dem Tag, an dem der Erbe mündig wurde, musste er das Haus dem Erben überlassen. Knechte, liebe Geschwister, wechseln, aber Kinder bleiben. Knechte wechseln, aber die Kinder bleiben. Der Sohn bleibt ewig. Wie Ismael, Hagars Sohn, aus dem Haus Abrahams getrieben wurde, so sind die, die in der Knechtschaft der Sünde leben, in Gefahr. Isaak war der Sohn der Verheißung, der im Haus bleiben durfte. Und die Frage stellt sich also hier, sind diese Juden geistlich gesehen? Denn Christus spricht geistlich, er spricht nicht von irgendwelchen profanen oder von irgendwelchen alltäglichen Dingen. Diese Kinder Ismaels oder Isaaks? Es wird klar, sie gleichen Ismael, der einige Jahre im Hause Abrahams bleiben durfte. Der Sohn bleibt ewig. Dieser Satz, dieser kleine Satz, der sagt uns, dass man beim Sohn sein muss, wenn man frei sein will. Galater 3, 16 sagt uns, dass Jesus der wahre Sohn und Nachkomme Abrahams ist. Er bleibt im Haus und er herrscht über seinen Besitz. Hebräer 3, Vers 6. Doch dieser Sohn, der sie frei machen will, den lehnen sie ab. Das macht auch der nächste Vers uns deutlich. Und im folgenden Abschnitt zeigt Jesus argumentativ, wer der eigentliche Vater dieser ungläubigen Juden ist. Er zeigt ihnen, dass Abraham nicht ihr Vater sein kann. Er zeigt ihnen, dass auch Gott nicht ihr Vater ist, sondern dass der Teufel ihr Vater ist. Er sagt am Anfang in Vers 37, ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid. Also er erkennt es schon an, diese Abstammung. Aber die hat irgendwie keine Bedeutung. Ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum bei euch. Äußerlich sind sie zwar Abrahams Kinder, doch in Wirklichkeit sind sie Feinde des Sohnes Abrahams, des wahren Sohnes, weil sie ihn töten wollen. Sie hassen ihn. Und in den Augen des heiligen Sohnes Gottes ist Hass Mord im Herzen. Da könnten die Juden vielleicht sagen, warum übertreibst du so? Ja gut, wir mögen den nicht, aber ja. Jesus blickt so viel tiefer und er sagt, das sind Mörder, sie haben Mord im Herzen. Analog dazu Matthäus 5, 21. Was im Herzen passiert, ist ganz entscheidend. Sie sind nicht Abrahams geistliche Nachkommen, denn Abraham war ein Mann des Glaubens. Denn hier heißt es, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Sie wollen Jesus nicht glauben und er macht ihnen den Vorwurf hier, mein Wort, in Vers 37, mein Wort findet keinen Raum in euch. Anders als zu einem Menschen, der offen ist für Gottes Wort, hier Menschen, die verschlossen sind. Interessant ist auch, was Paulus zu diesem Thema der Abstammung von Abraham schreibt. Römer 9, Vers 6, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Es ist trügerisch, sich auf die Abstammung Abrahams sich zu verlassen. Es reicht nicht. Wir haben hier eine ganz klare Einschränkung, dass das nicht ausreicht. Nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Es reicht nicht, stolz drauf zu sein. Es ist zu wenig, von Abraham abzustammen. Nicht alle leiblichen Nachkommen sind auch wahre Erben der Verheißung. Ähnliche Gedanken finden wir zum Beispiel in Galater 4 oder Römer 2. Und Jesus grenzt sich von ihnen ab in Vers 38 und sagt, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Er bezeugt erneut, dass er nur das redet, was er bei seinem Vater gehört hat. Und er möchte ihn klar machen, hört mir zu. Ich will euch sagen, was Gott zu offenbaren hat. Und er sagt, es gibt noch einen anderen Vater, das ist euer Vater, nicht meiner. Er meint damit den Teufel, wie er bald gleich ganz offen sagen wird. Es geht hier um die geistliche Vaterschaft, um die geistliche Zugehörigkeit. Und sie wiederholen wieder, Abraham ist unser Vater. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun, Vers 39. Die Juden spüren, wie Jesus sie immer mehr argumentativ in die Ecke drängt. Sie verstecken sich wieder hinter dieser Behauptung, dass Abraham ihr Vater ist. Ja, es ist mehr, es ist dieser menschliche, fleischliche Stolz und diese Selbstsicherheit, die sie haben. Abraham als Vater. Schon Johannes, der Täufer, warnte die Juden, sich auf diese Abstammung zu verlassen. Lukas 3, Vers 8. Fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Fangt damit gar nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Und in Matthäus 8, da wird davon gesprochen, dass die Kinder des Reiches in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Die, die sich auf diese Abstammung verlassen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Matthäus 8, 12. Jesus spricht über geistliche Realitäten, über Wahrheiten in der unsichtbaren Welt. Wenn sie wirklich Abrahams Kinder wären, dann würden sie Gott glauben. Dann würden sie ihm, dem gesandten Sohn, glauben. Dann würden sie auf ihn hören und ihm Ehre bringen. Und das Prinzip, das hier klar wird, man erkennt einen Baum an seinen Früchten. Und die Früchte dieser Juden hier sind, dieser Zuhörer, Unglaube, Ungehorsam, Verstockung und Feindschaft. Sie hassen ihn aufs Blut. Und die Wahrheit ist das Schwert, das eben den Gläubigen von dem Ungläubigen scheidet. Matthäus 10. Die Kinder Gottes lassen sich vom Wort Gottes richten, beurteilen. Aber die Kinder des Fleisches, sie weichen diesem Schwert aus. Dieses Schwert, das ihnen, das diese Wahrheit offenlegt, dem weichen sie auf. Sie versperren sich und sie wollen das nicht hören. Und Jesus sagt, das hat Abraham nicht getan, was ihr gerade tut. Als Gott zu Abraham sprach, da nahm er das Wort im Glauben auf und er trifft sie hier an einer ganz empfindlichen Stelle. Sie waren nämlich bestrebt, Werke zu tun, die Gott gefallen. Das haben sie gesagt. Aber hier sagt ihnen Jesus, und zwar mehrfach, bezeugt er ihnen, dass ihre Werke ganz anderer Natur sind. Es sind ganz andere Werke als die von Abraham. Und er ist nicht ihr Vorbild, weil ihre Werke anders sind. Jesus sagt ihnen in Vers 38 und auch in 41, ihr tut die Werke eures Vaters. Und dann wird er ganz, ganz deutlich. Während wir sehen, dass in Vers 41, 42, dass Jesus diesen Gedanken nochmal aufgreift. Er hat sie ihn einmal gesagt und er tut's noch einmal. Ja, er wiederholt es. Der Herr widerspricht ihnen und er sagt ihnen, dass kein einziges Merkmal der Kinder Gottes auf sie zutrifft. Sie haben keine Liebe zu Christus. Sie lehnen seine Botschaft, die ihm der Vater gegeben hat, ab. Sie hassen ihn. Sie belügen sich selbst. Vers 44 ist ein tragisches Urteil. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Jesus blickt zurück. Er schaut an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Der Teufel ist ein Menschenmörder. Er hat keine Barmherzigkeit. Und er wird auch keine bekommen, denn sein Urteil, das Urteil über den Teufel ist gefällt. Und er möchte alle, die zum wahren Leben kommen können, oder die diese Botschaft hören, möchte er davon abbringen. Er möchte, dass sie das gleiche Urteil bekommen und das gleiche Gericht wie er selbst. Und er ist wirklich ein Seelenmörder. Er möchte nicht, dass Menschen erlöst werden, das ewige Leben bekommen. Und neben dieser Mordlust, die hier dem Teufel zugeschrieben wird, steht, dass er ein Lügner ist. Er lügt, sobald er den Mund aufmacht. Er ist der Vater der Lüge, heißt es. Er ist also der wahre Vater der Juden. Denn er bewirkt, dass sie ihm glauben und nicht Christus, Gottes Sohn. Ich bin immer wieder überrascht und irgendwie erstaunt, wie einfach und wie logisch Jesus ihre Argumentation widerlegt. Wie einfach und klar Jesus argumentiert. Und er sagt in Vers 46, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wenn ihr nichts vorzuweisen habt, warum widersprecht ihr mir? Denn wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das konnte jeder Mensch verstehen. Weil die Menschen auf der Seite des Teufels stehen, können sie die Wahrheit, die der Herr lehrt, nicht annehmen. Und sie wollen es nicht, weil der Teufel ihr Vater ist. Kritisieren sie ihn, ja seine Lehre und auch seine Werke, alles an ihm. Denn diese Wahrheit offenbart in der Begegnung mit der Lüge und diesem Betrug ihr eigentliches Wesen. Und das stinkt ihnen, das gefällt ihnen nicht. Sie weigern sich, ihn anzuerkennen. Und ich finde es wirklich, wie einfach vollkommen, aber auch so bestechend Jesus argumentiert. Er hat sie an die Wand gestellt, argumentativ. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Und egal wie sie hier antworten, egal wie, sie werden sich selbst ins Ausschießen. Sie können nichts darauf entgegnen. Aber Jesus möchte nicht sie demütigen oder entblößen oder fertig machen. Darum geht's ihm nicht. Er liebt sein Volk und er möchte, dass sie zur Umkehr kommen, dass sie Buße tun. Darum geht es ihm. Dafür ist er gekommen. Ich komme langsam zum Schluss, liebe Zuhörer. Wir haben diese zwei Merkmale gehört. Wir haben am Anfang gehört, in 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch auf die Probe. Ein wahrer Gläubiger, der widerspricht nicht dem Wort Gottes. Er widersteht nicht dem Wort Gottes. Er baut nicht auf seine eigene Abstammung, auf seine Werke oder auf sonst irgendetwas, sondern ein wahrer Gläubiger hört auf Gott. Er zeichnet sich aus durch Ausdauer und Beharrlichkeit im Glauben. Sein Glaube hört auch nicht auf, weil er von Gott selbst gewirkt ist. Matthäus 24, Vers 13 heißt es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das ist das, was der Vater in uns tut, durch den Heiligen Geist. Wer Gott liebt, der hält auch seine Gebote. Wenn du dich dem Wort Gottes unterwirfst, es befolgst, dann wird deine Liebe sichtbar. Diese Werke, sie retten dich nicht, aber sie zeigen deinen Glauben, wie er ist. Diese Liebe ist ein Beweis deiner Wiedergeburt. Diese Liebe zeigt sich in erster Linie in diesem freudigen, in diesem freiwilligen Gehorsam gegenüber Gott in allen Umständen. Und Christus zeigte seine Liebe zum Vater, indem er ihm in allen Stücken gehorsam war, ja bis zum Tod am Kreuz. So erkennen wir, ob wir im wahren Glauben sind, indem wir sehen, ob wir in seinem Wort bleiben, ob wir seine Gebote befolgen. Denn Johannes sagt, seine Gebote sind nicht schwer, wenn sie in Liebe geschehen. Wer liebt, für den ist die Liebe keine Last, sondern eine Lust. Natürlich, und wenn wir uns alle prüfen, werden wir feststellen, wir versagen, wir stolpern, wir sündigen und sind manchmal auch erschrocken über das, was wir uns manchmal leisten. Ich schließe mich da ein und stelle mich an erste Stelle. Natürlich. Aber das wird deine Liebe zu Christus nicht schmälern. Du wirst es bereuen, du wirst es bekennen, dass du gesündigt hast. Und du wirst die Sünde hassen, weil du eine neue Kreatur bist in Christus. Die Liebe Gottes, die in dein Herz ausgegossen ist, sie wird dich weiter im Glauben antreiben, dich vorwärts bringen. Du wirst die Sünde weiter hassen. Wir sehen, dass ein wahrer Jünger nicht daran zu erkennen ist, dass er einmal irgendwann so ein Bekehrungserlebnis hatte oder ein Glaubensbekenntnis gesprochen hat, sondern in dieser beständigen Gemeinschaft mit Gott, in der beständigen Liebe und dem Gehorsam gegenüber Christus. Und ich lese als Abschluss heute diese zwei Verse aus Epheser 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Auch hier sehen wir erneut, dass der Glaube ein Geschenk ist. Es kommt nicht durch die Abstammung, sondern es ist ein Geschenk von Gott, damit niemand sich rühme. Und dieser Glaube wird sichtbar in den Werken, die schon vorbereitet sind. Wir dürfen sie ausleben. Das motiviert uns doch. Ein wahres Kind Gottes freut sich, auch in der neuen Woche Gott zu dienen, ihn weiter kennenzulernen, ihn näher kennenzulernen, dieser Beziehung zu seinem Vater, zu wachsen und in diesen Werken zuzunehmen und sie auszuleben. Liebe Geschwister, lasst uns nun aufstehen und ja in Gebeten Gott dafür danken, für diese klaren Worte der Schrift, dass wir uns immer wieder prüfen können, aber auch, dass wir diese Ermutigung haben, im Wort Gottes weiterzumachen. In der Heiligung, die hier klar zum Ausdruck kommt, und dass wir wirklich auch ja Gott bitten, auch um Freude, vielleicht wenn du vielleicht so ein bisschen ja abgesagt bist, aber dass wir das wirklich ausleben in unserem Leben, denn dazu sind wir berufen, dass wir die Werke, die Gott bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen, damit Gott in allem geehrt sei. Amen.